unser Berufsverband für Sexarbeitende macht eigentlich genau dasselbe wie Berufsverbände in anderen Berufsgruppen, nämlich wir setzen uns ein für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und jetzt ganz konkret auch für die Rechte von Sexarbeitenden.
Jetzt ist es natürlich gerade speziell in Zeiten von Corona. Wie ist es denn sonst? Also an welchen Stellen müsst ihr denn arbeiten vor allem?
Aktuell in Zeiten von Corona geht es natürlich darum, zum einen, wann dürfen wir denn wieder anfangen zu arbeiten? Da stehen wir natürlich vor der Gemengelage. Das ist klar, wir arbeiten in einem sehr körpernahen Bereich. Das ist logisch, dass wir nicht als allererstes wieder dran sind und dass man da ganz genau gucken muss. Aber wir dürfen auch nicht vergessen werden. Und deshalb müssen wir uns da jetzt sehr in Erinnerung bringen. Und deshalb haben wir auch mit Gesundheitsämtern zusammen dieses Hygienekonzept entwickelt. Und ich glaube sogar, das ist machbar und umsetzbar. Und ansonsten ist ein sehr wichtiges Thema, dass wir für legale Sexarbeit uns einsetzen. Und es gibt im Moment sehr, sehr starke auch politische Bestrebungen, die sagen, nein, Sexarbeit ist grundsätzlich eigentlich ganz schrecklich und das macht ja keine freiwillig und das muss eigentlich abgeschafft werden und deshalb wollen wir eher in Richtung schwedisches Modell gehen. Das heißt, es soll dann so werden, dass unsere Kunden bestraft werden, wenn sie zu uns kommen. Wir dürfen aber legal die Dienstleistung anbieten. Und das ist totaler Quatsch, weil wir brauchen noch unsere Kunden. Wir leben doch von denen. Und die sind auch gar nicht schrecklich. Wir finden die zum Teil sehr, sehr nett.
Da gab es zum Beispiel auch von Donna Carmen e.V., hat uns auch eine Pressemitteilung erreicht, die das vor allem auch in Bayern ankreiden, dass das jetzt zum Beispiel auch die Corona-Krise genutzt wird, vor allem um wieder Politik dagegen zu machen oder jetzt, wo schon alles zu ist, das dann auch mal zuzulassen, so ungefähr.
Ja, genau.
Wie sind denn da, jetzt würde mich auch interessieren, wo du das angesprochen hast, wie sind denn da auch die Unterschiede? Ihr sitzt ja in Berlin, glaube ich, oder?
Nee, wir sind nur in Berlin gemeldet als Verein, muss man ja irgendwo einen Vereinssitz haben. Wir sind aber deutschlandweit aktiv und wir haben auch gar kein Büro oder sowas. Wir haben 3 Leute auf einer halben Stelle, die bei uns arbeiten und die sind deutschlandweit verteilt und arbeiten vom Homeoffice. Und alles andere läuft ehrenamtlich.
Wie ist das denn jetzt deutschlandweit? Also gibt es da große Unterschiede, wie da jetzt damit umgegangen werden soll? Ihr habt ja dieses Hygienekonzept, vielleicht kommen wir dann da später nochmal genauer dazu, erstellt. Aber ich meine, jetzt ist es ja von Bundesland zu Bundesland auch schon völligst unterschiedlich, ob man jetzt ins Café gehen darf oder nicht oder ob man wen man treffen darf und so weiter.
Ja.
Wie ist es denn für die Sexarbeit?
Ja, bei der Sexarbeit ist es ganz einfach. Da ist es wirklich überall gleich. Also es gibt, der Unterschied ist, dass es Bundesländer gibt, die ein bisschen aufgeschlossener sind, mit denen man ganz vernünftig drüber reden kann. Und es gibt Bundesländer, die halt eher so wie Bayern sagen, ja, na, also da brauchen wir ja mal gar nicht drüber zu reden und das kommt erst ganz zum Schluss. Und oder sogar diese Bestrebungen anklingen lassen, man sollte die Bordelle eigentlich komplett geschlossen lassen. Und das ist ziemlich gefährlich, weil das ist so ist Corona der Vorwand, um durch die Hintertür die Prostitution zu verbieten. Und rechtlich ist das eigentlich so nicht möglich, aber politisch geht ja immer einiges. Und rechtlich ist es eben so, dass alles, was mit Corona zu tun hat, das sind alles Verordnungen. Und Verordnungen können nicht in die Ewigkeit in Stein gemeißelt werden. Die müssen immer alle irgendwann wieder aufgelöst werden. Es kann natürlich nach der Verordnung, denn aus der Verordnung ein Gesetz entstehen, aber im Prinzip muss erstmal alles auch wieder aufgelöst werden, auch diese ganzen Grenzschließungen und so weiter. Und das ist von uns erstmal vom Vorteil, aber es gab jetzt einen Vorstoß von einigen Bundestagsabgeordneten, die halt tatsächlich genau das fordern. Die sagen, wir fordern jetzt die Einführung des sogenannten schwedischen Modells. Das haben wir doch gesehen, hat doch super geklappt in der Krise, gibt keine Bordelle und das können wir ja gleich so lassen. Und dabei sieht man dann gar nicht, dass den Frauen in der Sexarbeit, und ich muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Männer und Transpersonen, also die Sexarbeitenden, uns geht es gar nicht gut mit der Situation. Also die so ein paar Rücklagen haben, die sagen, na gut, dann mache ich halt mal 2 Monate was anderes und so weiter, kein Problem, kriegt man alles hin. Es ist da auch eine große Bereitschaft, sich an die Regeln zu halten. Aber es gibt auch Leute, die haben keine Rücklagen und die können auch nicht irgendwelche staatlichen Förderungen bekommen, weil die keinen Wohnsitz in Deutschland haben oder sonstige Gründe dagegen sprechen. Und für die ist es total schwierig, weil die arbeiten jetzt weiter als Sexarbeit und dann auch noch illegal. Und um die kümmert sich überhaupt keiner. Deshalb haben wir einen Nothilfefonds gegründet. Das war erst so eine Idee von wegen, ja, wir müssen denen ja irgendwie helfen. Wir machen mal so einen Fonds und wir haben erstaunlicherweise unglaublich viele Spenden schon bekommen. Also das ist ganz, ganz toll. Und wir schütten jeden Tag teilweise bis zu 2000 Euro aus an notleidende Kolleginnen.
Ja, ich habe auch hier in Nürnberg, haben wir ja Cassandra e.V., auch eine Beratungsstelle für SexarbeiterInnen. Mit denen hatte ich auch schon mal gesprochen am Anfang von der Krise. Und da fand ich auch besonders erschreckend, sage ich mal, wie viele Menschen auch einfach obdachlos geworden sind jetzt durch Corona, also SexarbeiterInnen, die einfach, also manche durften in den Bordellen weiter wohnen bleiben, aber auch eben Frauen, Männer, die jetzt nicht direkt in einem Bordell oder in einer Wohnung arbeiten oder die da auch nicht bleiben durften und viele auch, die eben keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Die es da ganz besonders schwer trifft. Also wie du jetzt auch gesagt hast, die gar keinen Anspruch auf irgendeine Art von Hilfe haben. Wie können denn solche Personen sich dann an euch wenden? Oder wer ist denn dazu berechtigt?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass wir mit der Beratungsstelle Cassandra sehr gut zusammenarbeiten. Es gibt da einen Zusammenschluss von Beratungsstellen deutschlandweit, die heißen BUFAS. Und da sind wir auch im Beirat und da kriegen wir immer sehr viel mit und werden auch angefragt. Und Cassandra ist eine Beratungsstelle, die schon sehr, sehr lange gibt und die auch sehr erfahren sind in der Sache. Ja, so und jetzt dazu, wie können sich die Leute an uns wenden, also die Hilfsbedürftigen? Zum einen können die über die Beratungsstellen gehen, von denen ich eben gesprochen habe. Da können die hingehen und sich beraten lassen. Da gucken dann die Sozialarbeitenden, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die in staatliche Hilfsprogramme reinzukriegen, was weiß ich, Wohngeld oder Grundsicherung oder was es da alles gibt, da sind diese Leute Experten und nicht ich. Und wenn die sagen, also wenn die Beratungsstellen sagen, also wir sehen da jetzt wirklich keine Möglichkeit oder wir müssen da jetzt mal 3 Wochen irgendwie überbrücken und die sitzt hier auf der Straße und hat nichts zu essen, dann schreiben die ein ganz kurzes, unkompliziertes Formular, schicken das an uns per E-Mail, einmal kurz ein kleines Foto von machen und oder können das auch online ausfüllen. Und dann zahlen wir tatsächlich ganz unbürokratisch sofort das Geld an die Beratungsstelle aus, die das dann verteilt. Und die haben sich auch schon sehr, sehr, sehr bedankt, weil sie das noch nie erlebt haben, dass irgendwas so unkompliziert funktioniert hat. Und die Leute können sich auch selber an uns wenden. Also da gibt es dann Kontakt-E-Mail-Adressen oder Telefonnummer. Die meisten rufen eher an. Und wir haben da 2 Leute, die sind zuständig. Die eine, das ist unsere Nicole, die arbeitet selber in Trier auf dem Straßenstrich. Und das ist natürlich toll, weil Kolleginnen vom Straßenstrich sehr schnell Vertrauen zu der Nicole finden und dann auch direkt halt so auf Augenhöhe mit ihr reden können. Die sich bei uns telefonisch melden, da machen wir das so, dass es erstmal eine Einschätzung gibt von unseren beiden, die das Telefonat führen. Und dann haben wir ein Komitee, da sind 5 Leute drin, die stimmen dann darüber ab. Da wird kurz der Fall geschildert und die stimmen dann darüber ab, ja, nein oder Gesprächsbedarf. Und das geht auch sehr schnell, weil es hilft ja nichts, wenn wir da 4 Wochen diskutieren, die brauchen das Geld ja sofort, die Leute. Ja, und das funktioniert sehr, sehr gut und leider ist es so, dass obwohl wir so viel Spenden bekommen haben, tatsächlich geht unser Topf zu Neige und ich möchte hier nochmal ganz bisschen Werbung machen. Wir freuen uns über jeden Cent, der da reinkommt und der wird wirklich weitergegeben direkt an die notleidenden Leute. Das sind nicht nur Frauen, sondern es sind auch einige Männer schon dabei gewesen, die diese Hilfsgelder bekommen haben und bei den Transpersonen, das weiß man ja nicht. Das spielt auch keine Rolle, man muss sich ja nicht outen.
Wie kann man denn euch die Spenden zukommen lassen? Einfach auf eure Webseite gucken?
Ja, genau. Wir haben auf der Webseite steht dieser, der heißt da Nothilfefonds Und der ist ganz oben auf der Webseite, da muss man nur anklicken, dann kann man da die Kontonummer sehen. Man kann auch, wer das lieber möchte, über PayPal spenden. Und wir haben eigentlich, die Idee war, wir machen einen Corona-Nothilfefonds und haben dann aber gemerkt, nein, wir brauchen den ja eigentlich viel länger. Und nicht nur wegen Corona. Corona bringt nur die Not von vielen Kolleginnen ans Tageslicht. Das ist so, dass sie jetzt ja, sonst geht es ihnen auch nicht wirklich gut, diesen Leuten, aber dann können sie wenigstens arbeiten. Und das fällt jetzt flach. Das heißt, es ist jetzt eine Situation, die extrem ist. Aber optimal ist es auch danach nicht. Und wir wissen eben auch keine anderen Möglichkeiten, als zu sagen, okay, wir behalten den Fonds jetzt, dass wir genau diesen Fällen auch weiterhin helfen können.
Du hast erzählt von dem Hygienekonzept, das ihr erstellt habt, zusammen mit Gesundheitsämtern. Wie sieht das denn aus? Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil ich meine, das ist natürlich ein Beruf, wo man nicht sagen kann, ja, da kann man den Mindestabstand irgendwie immer halten.
Nee, genau. Also es ist definitiv so, dass man den Mindestabstand dann nur schwierig einhalten kann. Aber wir haben uns überlegt, dass wir den Kontakt auf ein Minimum begrenzen. So, das heißt, man in den Köpfen der Leute, die darüber zu bestimmen haben, ist immer dieses, oh Gott, die Laufhäuser. Und dann ist das Bild, was in den Köpfen ist, so, oh Mann, da sind riesenlange Flure und da sind tausende von Frauen und tausende von Männern laufen da alle kreuz und quer übereinander und alles ist voll und so weiter. So ist das nicht. Wir haben wirklich alle ein eigenes Zimmer. Man kann bei uns auf dem Flur treffen sich die Männer nie. Zumindest nicht in den Bordellbetrieben. Die wollen sich nicht treffen. Das ist denen peinlich. Wir sorgen dafür, dass die sich nicht zu sehen kriegen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben in unserem Konzept uns erstmal nur auf die Arbeit, also für Sexarbeitende konzentriert, die so alleine arbeiten. Das heißt, die nicht in einer Prostitutionsstätte sind. Also die Escort machen, also so Haus- und Hotelbesuche. Und die in einer Terminwohnung arbeiten oder bei sich zu Hause oder die in einem Wohnwagen arbeiten. Und auch haben wir uns versucht am Straßenstrich. Das ist natürlich noch viel schwieriger. Und wir haben gesagt, dass bis auf den Straßenstrich, muss man ein bisschen ausklammern, dass die Leute nur auf Termin arbeiten. Das heißt, selbst wenn der Kunde spontan meint, ich müsste da jetzt mal wohin, haben alle Leute ein Handy und dann kann er da einmal anrufen und sagen, pass auf, dann und dann komme ich. Dann kann die Kollegin auch dafür sorgen, dass kein anderer mehr da ist, dass alles sauber ist. Und wir haben dann also auch genau aufgelistet, wie die Zimmer gereinigt werden müssen. Und das war so ein bisschen lustig, als wir das aufgeschrieben haben, mal die Kollegin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die sagen, ja, aber das machen wir doch sowieso alles. Dann sage ich, ja, aber das weiß keiner, wir müssen das aufschreiben. Ach so, ja, das ist den meisten Leuten gar nicht bekannt, dass wir sowieso nach jedem Gast die Bettauflage, das Bettlaken und so weiter wechseln und dass die Toys, also die Spielsachen desinfiziert werden und die Badezimmer gereinigt werden und solche Sachen. Und das machen wir jetzt natürlich alles noch ein bisschen genauer mit diesen Corona-Richtlinien, aber das geht. Und das Arbeiten an sich ist so, es muss immer ein Mundschutz getragen werden für beide. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber ich glaube, das kriegen wir hin, muss halt sein. Das heißt, es gibt gewisse Praktiken, die schließen sich dann aus, weil dazu müsste man ja den Mundschutz abnehmen. Außerdem hat uns ein Gesundheitsamt geraten und gesagt, seht zu, dass ihr einfach zwischen den Köpfen, auch mit Mundschutz, immer so eine Unterarmlänge Abstand habt. Und das finden wir praktikabel. Das finden wir wirklich praktikabel in der Art und Weise, dann Spielchen zu machen und uns dann zu bewegen. Und man muss dazu auch sagen, dass Sexarbeitende es gewohnt sind, immer auf Hygienemaßnahmen zu achten. Denn wir müssen uns ja auch vor Geschlechtskrankheiten schützen und immer darauf achten, welche Hand war schon an welchem Körperteil und welche muss ich dann eben desinfizieren. Also man lernt eigentlich, dass der Kunde mit der rechten Hand bei sich anfassen darf und mit der linken bei mir oder umgekehrt. Und da muss man halt immer darauf achten, dass es die richtige Hand ist. Wir sind es gewohnt, auf sowas zu achten. Das heißt, es ist eigentlich für uns gar nicht so schwierig, sowas umzusetzen, wenn wir genau so ein Konzept haben. Und man kann auch drüber nachdenken, ob wir sagen, dass wir die Kundenanzahl pro Tag begrenzen, aber das halte ich gar nicht für notwendig, denn es ist auch nicht so, wie überall immer erzählt wird, dass also da die Kunden alle Schlange stehen und einer nach dem anderen, das wäre ja schön. Nee, also in den meisten Modellen sind die Frauen froh, wenn sie überhaupt mal 3 Kunden überhaupt am Tag haben. Das ist schon viel. Und man weiß auch nicht, wie das Geschäft jetzt erstmal wieder anläuft, weil die Kunden haben ja auch ein bisschen Sorge. Deswegen, das muss man erstmal gucken.
Jetzt habt ihr dieses Hygienekonzept erstellt. Wie geht's denn jetzt weiter damit? Also, wem wird es vorgelegt und wie wird darüber entschieden?
Also, wir haben das jetzt gestern Nacht dann fertig gebracht und dann haben wir das jetzt geschickt an alle Landesregierungen und an die Gesundheitszuständigen und das ist natürlich so, dass da jetzt nicht ein Beamter sitzt und sagt, oh ja, das hat ja Hand und Fuß, wunderbar, das machen wir gleich so, das ist ja ein längerer Prozess. Und es gibt die nächsten großen Lockerungen, die finden Anfang nächsten Monats statt, also da gibt es dann wieder so eine Bund-Länder-Konferenz und das wäre schön, wenn wir zumindest ansatzweise ein Thema da sind. Und es geht auch nicht unbedingt unserem Berufsverbund darum, dass wir morgen wieder aufmachen, sondern es geht uns darum, dass wir so ungefähr ein Datum wissen. Weil wenn man weiß, okay, das ist in 4 Wochen, gut, dann kann ich ja bis dahin mir noch einen Job suchen und da weiß, es ist erst in 3 Monaten, ja, dann weiß ich, ich muss mir jetzt mal einen Job suchen. Und wenn es erst in 3 Monaten ist, dann muss für unsere Arbeitsplätze, also für die Bordelle gesorgt werden, weil die sind bis dann pleite. Und damit ist uns Sexarbeitern überhaupt nicht geholfen. Wir brauchen unsere Arbeitsplätze.
Jetzt ist ja auch nach dem Prostituiertenschutzgesetz, nach dem neuen, ist es ja so, dass die Frauen und die Männer, die arbeiten, sich immer dieses Gesundheitszeugnis aktuell holen müssen. Jetzt hatte ich in Nürnberg, also jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es aktuell ist, aber es war zumindest so, dass die auch einfach zu hatten, diese Stellen. Wie funktioniert denn das? Also jetzt heißt es mal, die Frauen, Männer oder Transpersonen, die Menschen, die in der Sexarbeit arbeiten, müssen dieses Zeugnis haben, aber können sich das nicht holen.
Genau, das ist natürlich ein Riesenproblem. In dem Moment, wo unsere Branche wieder geöffnet wird, müssen natürlich diese Behörden wieder aufhaben, ist völlig klar. Und da, ich würde sagen, da muss man dann mal ganz pragmatisch rangehen. Wenn die Behörden, wenn die Leute in der Sexarbeit legal arbeiten dürfen, sich aber ihren Stempel für ihren Hurenausweis nicht holen können, weil die Behörde nicht aufhat, dann muss das wahrscheinlich so laufen wie in den Bundesländern, wo es am Anfang noch keine funktionierenden Behörden gab. Die haben dann einfach so einen Zettel ausgestellt, okay, du hast einen Termin gemacht, und bis zu dem Termin kannst du mit diesem Zettel arbeiten. Also es kann auf jeden Fall nicht sein, dass die halt den Ausweis nicht verlängern können, weil die Behörde zu hat, dass die dann deswegen nicht arbeiten dürfen.
Ja, ich denke, da ist einfach das Wichtigste, dass sich die Menschen da vielleicht auch an die Beratungsstelle eben vor Ort bei ihnen wenden, weil die wahrscheinlich Bescheid wissen, wie das so läuft in der jeweiligen Stadt.